Ein kleiner Hinweis für diejenigen, die die Predigt in persischer oder in spanischer Übersetzung bekommen. Wir haben den Predigttext eben schon gehört. Den hat Anne uns vorgelesen. Die Predigt fängt also jetzt direkt an. In Deutschland wird ja oft und gern gewarnt. Auf allem Möglichen stehen Warnhinweise. Manchmal ist das wichtig und hilfreich. Achtung, scharfe Kurve. Oder Vorsicht, Steinschlag. Oder Verschluckungsgefahr. Dieses Spielzeug ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Aber es gibt auch Warnungen, die einem auf die Nerven gehen können, weil sie so penetrant oder auch so selbstverständlich sind. Bitte keine lebenden Tiere zum Trocknen in die Mikrowelle legen. Ja, man wäre fast von selbst drauf gekommen. Aber was haltet ihr denn von dieser Warnung? Achtung, beten kann zu ernsten Formen von Selbstbetrug führen. Kommt euch das seltsam vor? Aber genau das sagt Jesus in unserem Predigttext. Beten kann Selbstbetrug werden. Der heutige Sonntag trägt ja den Namen Rogate und Rogate heißt betet. Und alle Lieder in diesem Gottesdienst und der Bibeltext haben mit dem Gebet zu tun oder manche von den Liedern sind selbst ein Gebet. Da sollten wir ja eigentlich erwarten können, dass auch die Predigt Mut zum Gebet macht. Stattdessen hören wir nun von Jesus: Vorsicht mit eurer Frömmigkeit. Achtet beim Beten auf unerwünschte Nebenwirkungen. Achtet auf die richtige Dosierung und auf die richtige Anwendung. Klingt irgendwie fast wie ein Beipackzettel für ein riskantes Medikament. Konkret warnt Jesus vor einem Gebet, das zur öffentlichen Show wird. Hier droht nämlich Verlust. Er warnt vor einer Form des Betens, die nur aus vielen Worten besteht, weil so ein Gebet nichts anderes ist als ein Placebo. Es ist wie ein Scheinmedikament ohne echten Wirkstoff. Jesus hat eine andere Gebrauchsanweisung für das Gebet. Wenn du betest, dann stell dich nicht in ein öffentliches Gotteshaus oder gar an die Straßenecke, sondern zieh dich zurück ins stille Kämmerlein, da wo du die Tür abschließen kannst und wo nur noch dein Vater im Himmel dich sieht und dich hört. Und Jesus hat eine andere Dosierungsanweisung für das Gebet. Mach nicht viele Worte, denn viel hilft nicht viel. Der himmlische Vater, der weiß schon, was du auf dem Herzen hast, bevor du überhaupt den Mund aufmachst. Dann folgt allerdings eines der größten Geschenke, das Jesus uns gemacht hat, nämlich das Vaterunser, das Gebet des Herrn. Aber es ist eben ein ganz kurzes Gebet. Und in diesen wenigen Worten ist alles enthalten, was zum Beten nötig ist. Ja, was soll das denn jetzt heißen? Sollen wir nur noch privat beten im abgeschlossenen Zimmer? Sollen wir nur noch so ein liturgisches Kurzprogramm machen, das aus dem Vaterunser besteht? Was ist denn zum Beispiel mit dem gemeinsamen Gebet zusammen mit anderen Christen? Oder was ist mit dem öffentlichen Gebet in der Kirche? Oder was ist mit einer ausführlichen und intensiven Gebetszeit? Rät Jesus von all dem ab? Wir werden es noch sehen. Jesus ist keineswegs ein Gegner von gemeinsamen oder von lautem Gebet. Er macht das ja selber auch. Und er ist das beste Vorbild dafür, dass man sich für das Gebet auch richtig viel Zeit nimmt. Aber an dieser Stelle, da spricht er eine ernste Mahnung aus. Das Gebet ist keine harmlose Angelegenheit und schon gar nicht ist das Gebet eine Gelegenheit zur Selbstinszenierung. Das Gebet soll ernst genommen werden als das, was es ist, nämlich die Begegnung mit dem heiligen Gott. Und dafür hat unser Bibeltext 3 Grundgedanken, so sehe ich sie jedenfalls. Der erste Grundgedanke ist, Gebet ist eine Sache des Vertrauens. Der zweite, Gebet braucht Raum. Und der dritte, Gebet ist aber keine Privatangelegenheit. Diesen drei Gedanken möchte ich jetzt in der Predigt nachgehen. Der erste, Gebet ist eine Sache des Vertrauens. Noch einmal, Jesus sagt über das Gebet, nehmt euch in Acht. Und er fügt hinzu, seid beim Beten keine Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen, um von den Leuten gesehen zu werden. Jetzt war aber zur Zeit von Jesus das Gebet eigentlich fast immer eine öffentliche Angelegenheit. Die Menschen kamen in der Synagoge zusammen zum Gebet. Und sie hatten bestimmte Gebetszeiten über den Tag verteilt, die die Menschen auch streng einhielten. Ganz egal, wo sie gerade waren, wenn die Zeit gekommen war, dann beteten sie. Und wenn es an der Straßenecke war. Und weil Juden immer mit vollem Körpereinsatz beten, das habt ihr sicherlich schon oft gesehen, dann merkt man das auch, dann sieht man das auch, dass sie beten. Das war gar nicht zu übersehen. Was ist daran schlecht? Was ist daran falsch? Jesus hat gewiss nichts dagegen. Wir können zu jeder Zeit und an jedem Ort beten, auch an der Straßenecke. Aber er warnt, macht daraus kein Schauspiel, führt kein Drama damit auf. Fragt euch beim Beten nicht die ganze Zeit, ob ihr eine gute Figur dabei macht. Wendet eure Aufmerksamkeit vielmehr ganz Gott zu. Wenn eure Aufmerksamkeit stattdessen ständig bei der Frage liegt, was denn wohl die anderen für einen Eindruck von mir haben, das ist kein Gebet. Das Problem ist nur, niemand, der in der Öffentlichkeit betet, wird sich ganz von diesem Gedanken freimachen können, was denken wohl die anderen. Aber was die anderen denken, das spielt vor Gott überhaupt keine Rolle. Ob mein Gebet formvollendet ist oder nicht, das hat nichts zu bedeuten. Wörtlich sagt Jesus, sucht nicht eure Gerechtigkeit darin, was andere von euch denken. Denn vor Gott zählt das nicht, wie gut oder wie schlecht ich bei anderen ankomme. Gebet ist nämlich eine Sache des Vertrauens. Ich wende mich im Gebet an den, der mich ganz und gar kennt. Ich muss vor Gott keine Show spielen. Der sieht mir ins Herz. Ich kann vor Gott ihm überhaupt nichts vormachen. Er weiß sowieso, was in mir steckt. Ich wende mich im Gebet an den heiligen Gott, der zugleich mein himmlischer Vater ist und der mich wie ein Kind annimmt. Was die anderen dabei denken, das zählt nicht. Gott kann ich aber ganz und gar vertrauen. Darum sagt Jesus auch, wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. In der griechischen Sprache steht hier für das Wort plappern der Begriff batalogizein. Man hört das schon ein bisschen, in batalogizein, da steckt das Bataillon mit drin. Oder englisch gesprochen der Battle. Ein Bataillon ist eine Kampfeinheit und der Battle auf Englisch ist ein Kampf. Und was dieses Wort sagen soll ist, macht keinen Battle, macht keine Wortschlacht aus eurem Gebet. Seltsam, das hat sich bei vielen Christen immer noch gar nicht rumgesprochen. Aber ihr müsst Gott nicht sturmreif beten, sodass er am Ende gar keine andere Wahl hat, als euch zu erhören. Was glaubt ihr denn, mit wem ihr es zu tun habt? Mit einem liebevollen Vater oder mit einem knausrigen Autohändler? Das Gebet soll kein frommes Theater sein und auch keine fromme Leistungsshow. Denn all diese frommen Vorstellungen, mit denen man andere Menschen oder sogar Gott beeindrucken will, die haben einen faden Lohn. Jesus sagt, wer so betet, der hat seinen Lohn damit schon gekriegt. Der Lohn einer Show ist Applaus. Und mehr als Applaus haben diese Showbeter auch nicht zu erwarten. Also Vorsicht, Gebet, das nur beeindrucken will, macht aus dir einen gierigen Schauspieler, gierig nach Applaus. Aber Applaus macht niemals satt, Applaus macht nur süchtig. Mir ist beim Vorbereiten aufgefallen, ich muss ja einen kleinen Einschub machen in das, was ich schon aufgeschrieben habe. die Art und Weise, wie wir beten, hat auch immer etwas mit unserer Kultur zu tun. Und wir haben hier im Gottesdienstraum Menschen aus verschiedenen Kulturen. Und es gibt Kulturen, die viel, viel ausdrucksstärker beten, als der Durchschnittsdeutsche das tut. Das ist hier nicht gemeint. Es gibt Menschen, die ihr Herz sehr, sehr öffnen können und das ist dann auch sehr laut zu hören. Das ist nichts Falsches. Das ist die Kultur, in der das so wunderbar geht. Ich beneide sie manchmal dafür, die das so können. Ich bin an der Stelle wirklich ein typischer Deutscher, der sehr ruhig und in der Form bleibt. Manchmal wäre es besser, es könnte anders sein. Was gemeint ist, das ist die Show, die gar nicht ihr das Herz öffnet vor Gott, sondern nur zur Rechten und zur Linken guckt, was meinen die denn wohl davon, was ich hier gerade vortrage. Der zweite Gedanke. Gebet braucht Raum. Weil Gebet eine Sache des Vertrauens ist, darum braucht Gebet auch Raum. Natürlich können wir zu jeder Zeit und an jedem Ort beten. Gott wird immer für uns ein offenes Ohr haben. Er braucht dafür keine Kathedralen oder Kirchen oder andere heilige Stätten. Damit ist das Gebet in der Kirche gar nicht abgewertet. Und trotzdem legt uns Jesus nahe, wenn du betest, dann geh in dein Zimmer. Luther hat schön übersetzt, in dein Kämmerlein. Und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Weil Gebet eine Sache des Vertrauens ist, darum braucht Gebet auch immer wieder einen vertrauensvollen Raum. Es braucht einen Raum, in dem ich mich ganz auf das Gebet konzentrieren kann. Und es braucht einen Raum, in dem ich Gott vertrauensvoll mein Herz öffnen kann. Natürlich kann Gott mir überall ins Herz sehen, aber es gibt eben Situationen, da brauche ich selber einen Raum, in dem sonst aber niemand mehr zuhört oder zusieht. Es ist ja einfach zu sagen, unser tägliches Brot gib uns heute. Aber manchmal brauche ich diesen privaten Raum, in dem ich Gott sagen kann, was ist es denn, was ich jetzt so nötig brauche wie das tägliche Brot? Was ist es denn, wonach ich mich so sehne, was mir fehlt? Es ist einfach zu sagen, und führe uns nicht in Versuchung. Aber dann braucht es eben manchmal doch den geschützten Raum, in dem ich auch aussprechen kann vor Gott, was es denn ist, was mich in Versuchung führt. Oder wo Gott mir sagen kann und deutlich machen kann, was mir zur Versuchung wird. Und in diesem geschützten Raum, da kann ich dann auch konkret aussprechen und vergib mir diese Schuld. Geh in dein Zimmer und schließ dir die Tür zu, denn du brauchst diesen geschützten Raum, den du vor Gott hast und wo kein anderer dir über die Schulter schaut. Zur Zeit von Jesus war das aber gar nicht so einfach mit dem abgeschlossenen Zimmer. Wer hatte denn überhaupt ein Haus mit mehreren Zimmern? Die meisten Menschen hatten damals einfach ein kleines Haus mit einem Raum, in dem sich alles Leben abspielte. Privatsphäre, daran war für die meisten gar nicht zu denken. Der einzige abschließbare Raum in den meisten Häusern, das war die Speisekammer. Was macht das wohl für einen Eindruck, wenn sich jemand in der Speisekammer einschließt? Aber so wichtig ist es für Jesus, dass Menschen im Gebet wirklich ihre ganz eigene Begegnung mit Gott haben. Unsere Situation ist heute ja ganz anders. Den meisten von uns fehlt es nicht an Zimmern. Dafür fehlt es uns oft am richtigen Zeitraum. Auch bei vielen Christen fehlt eine reservierte, eine freigehaltene Zeit für das Gebet. Ich bin ganz sicher, das würde Jesus uns heute sagen. Schaff dir einen Zeitraum für das Gebet. Eine Zeit, in der nichts anderes dran ist. Zeit ohne Termin, ohne Telefon oder Handy, ohne irgendwelche Ablenkung. Aus Erfahrung kann ich sagen, diese Zeit wird nie kommen. Nie. Es sei denn, du nimmst sie dir. Dieser Zeitraum muss freigehalten werden. Denn unser Verhältnis zu Gott, unser Vertrauensverhältnis zu Gott, braucht diesen Zeitraum. Das ist auch ein geschützter, privater Rahmen. Wir brauchen ihn und wir müssen ihn uns einrichten, sonst haben wir ihn nicht. Das wird für manche schwierig sein. Aber es lohnt sich, sich dafür einen Zeitraum zu reservieren. Das geht vielleicht nicht jeden Tag, aber es wäre gut, wenn es immer wieder diesen Raum gibt, wo ich sage, da ist das dran und nichts anderes. Und trotzdem, letzter Gedanke, das Gebet ist dann doch keine reine Privatangelegenheit. So wichtig für das Gebet der eigene und notfalls abschließbare Raum ist, Glaube und Gebet dürfen nicht zur bloßen Privatangelegenheit werden. Gebet lebt auch vom Miteinander und in der Gemeinschaft, denn sonst führt das Gebet, wenn es nur noch privat ist, in die Isolation. Und Isolation tut niemandem gut auf Dauer. Zum Beten gehört auch das Teilen, das Anteilnehmen und das Anteilgeben. Das wird vielleicht besonders deutlich in dem Teil des Vaterunsers, in dem es um die Vergebung geht. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Schuld, das ist ein Lebensbereich, bei dem ich es nie nur mit mir selbst zu tun habe, sondern immer auch mit anderen. Ich habe es mit anderen zu tun, an denen ich schuldig geworden bin, und ich habe es mit anderen zu tun, die an mir schuldig geworden sind. An dieser Stelle gibt es nach dem Vaterunser sogar noch eine Mahnung im Matthäusevangelium. Wer zur Vergebung nicht bereit ist, der erlebt auch keine Vergebung. Das heißt nicht etwa, dass unser Vergeben die Voraussetzung für Gottes Vergeben ist. Wenn Gott immer nur in dem Maß uns vergeben könnte, in dem wir selber vergeben, aber wir sind oft nicht gut darin zu vergeben, dann sehen wir schlecht aus. Ich glaube, es geht hier darum zu verstehen, dass Vergebung immer ganzheitlich ist. Vergebung lässt sich nicht allein auf mich und meinen Gott beschränken. Vergebung will nämlich letztlich immer Gemeinschaft heilen. Manchmal ist es schwer, anderen zu vergeben. Und manchmal vielleicht sogar unmöglich, besonders dann, wenn der andere seine Schuld überhaupt nicht einsieht, wenn der andere seine Schuld nur beschönigt. Aber gerade dann spüre ich es ja besonders. Die Schuld des anderen, die lastet auf meinem eigenen Leben. Sie ist meine Last. Und so ist der Sinn dieser Bitte wohl auch der: Vergib mir meine Schuld. Und wo der Weg der Vergebung zum anderen verstopft ist, dann mach ihn doch frei, damit die Verletzung geheilt werden kann. Das gilt dann auch für alle anderen Bitten des Vaterunsers. Was Gott mir schenkt, das ist niemals nur für mich. Weder das tägliche Brot ist nur für mich, noch die Erlösung aus Versuchung oder die Vergebung. Es heißt in diesem Gebet ja auch nicht mein Vater im Himmel, sondern unser Vater im Himmel. Und es heißt auch, gib uns und vergib uns und erlöse uns, niemals nur mir, sondern immer uns. Dieses Gebet schließt immer die anderen mit ein. Es ist immer ein Gebet für die Gemeinschaft der Christen. So ist also die Mahnung von Jesus zu verstehen, die Warnung vor dem Gebet, das Nebenwirkungen, schlechte Nebenwirkungen haben könnte. Jesus mahnt uns: Das Gebet ist eine ernste Sache. Du hast es mit dem heiligen Gott zu tun. Darum geh nicht leichtfertig damit um. Mach aus dem Gebet keine Selbstinszenierung. Gib dem Gebet Raum für vertrauensvolle Begegnung mit Gott. Nimm die Gemeinschaft mit den anderen wahr, auch im Gebet. Du hast es zu tun mit deinem Vater im Himmel, der dich liebt und der sich dir mit ganzer Aufmerksamkeit zuwendet. Amen.